Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Foto- und Audioausstellung Lebenswert Leidenschaft. Ich bin Finnegan Kuichi-Godenschweger und unterhalte mich heute mit einer Person aus dem Kreativbereich über deren Weg, Beruf, Leidenschaft und viele mehr. Viel Spaß dabei. Hi, ich bin Finnegan Kuichi-Godenschweger und neben mir sitzt Matthias Wörnborn. Hi Matthias, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Finnegan. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ist es für dich das erste Interview?
Also so
jetzt mit Aufnahmen?
Nein.
Gut. Ja, super. Ja, wir sitzen hier bei ganz schönem Wetter, mittelwarm, in deiner neuen Wohnung in Korin. Hier oben ist noch alles noch ein bisschen Baustelle, aber sehr schön. Und der Sommer kommt und es gibt Mücken. wie geht's dir heute?
Gut, mir geht's sehr gut, ja. Ja.
Schön. Ja, ich hab dich ja durch Mido kennengelernt, die wir auch in dem Rahmen hier porträtiert haben. War ich hier schon mal vor 3-4 Monaten und seitdem hat sich auf jeden Fall einiges getan. Und ja, ihr lebt zusammen und ihr zieht auch zusammen dann hierher, ne?
Ja, das ist ein spannendes Projekt. Das ist ja ein Seminarhaus, was Freunde von uns erworben haben, als es noch ein Hotel war. Und das jetzt mit unserer Hilfe, gemeinsam haben wir das umgestaltet. Und jetzt ist auch laufender Seminarbetrieb. Also unten ist auch gerade wieder ein komplettes Seminar, was stattfindet. Und parallel auch noch verschiedene Baustellen, die wir eben auch noch betreuen. Aber dazu vielleicht dann noch später mehr.
Ja. Ja, fangen wir an mit so deinem Werdegang, wie du hierher gekommen bist. Also wir haben gelesen, dass du in Berlin geboren bist und an der UDK, der Akademie für der Künste, in Berlin studiert hast, als Meisterschüler, was auch immer das heißt. Was heißt das?
Naja, genau. Also ich bin diplomierter Kunstmaler, wird das auch manchmal genannt. Und tatsächlich habe ich mich Ende der 80er, Anfang der 90er, also Ende der 80er an der damals hieß sie noch HDK beworben, Hochschule der Bildenden Künste. Und bin da auch zu zwei Prüfungsgesprächen an verschiedenen Fachbereichen zugelassen worden. Und der Zuschlag fiel dann auf den Fachbereich 1, das ist freie Malerei. Und dort habe ich dann 5 mit Meisterschüler insgesamt 6 Jahre studiert. Und seitdem male ich Bilder, zeichne und bin als bildender Künstler aktiv. Und das eben ja durchgehend.
Ja, toll. Das ist ja auch davon so leben zu können und das sozusagen nur zu machen, ist schon gut, ne?
Ja, also es ist schon, also ich habe auch am Anfang immer Lust gehabt, ganz große Bilder zu malen und dann irgendwann natürlich auch feststellen müssen, naja, also entweder haben die Menschen nicht unbedingt immer die Räumlichkeiten oder die finanziellen Möglichkeiten und habe dann entdeckt, dass auch das kleine Format sehr reizvoll ist und habe dann Serien gemalt, die durchaus dann auch erfolgreich waren, aber ich habe auch immer parallel für Museen gearbeitet und später dann, als ich meine Partnerin und Freundin kennenlernte, haben wir dann auch gemeinsam Projekte entwickelt und Lichtobjekte, die wir gemeinsam verkaufen. Insofern bin ich da relativ breit aufgestellt. Und ja, ich verkaufe immer wieder Bilder, was mich dann sehr freut, weil es mir zeigt, das ist so eine Art Wertschätzung, dass Menschen auch mit den Dingen wirklich leben wollen. Und das ist zutiefst befriedigend.
Schön. Und du hast ja, also wir waren jetzt einmal gerade eben heute schon in deiner kleinen Ausstellung, die letztes Wochenende war, hier im Bahnhof Korin. Und du hast aber auch sonst schon auf deiner Website, in deiner Vita sind eine ganze Menge Ausstellungen. Also du hast das auch schon, ja, viel deine Bilder ausgestellt, ne?
Ja, also ganz unterschiedliche Projekte. Und dann haben wir darüber hinaus, auch das hing mit Mido zusammen. Also ich habe jetzt parallel eine Ausstellung in Köln in einer Galerie Van der Grinden. Was sehr schön ist, dass die Zusammenarbeit nach wie vor stattfindet. Und dann haben wir aber auch über die Jahre, Mido und ich, in ihrem Atelier in der Taborstraße regelmäßig selbstorganisierte Ausstellungen unternommen, was insofern sehr interessant ist, weil wir dann sozusagen diese ganze Sache des Bilderverkaufens, der Bildervermittlungen selbst in die Hand genommen haben und haben festgestellt, ja, wenn die Menschen über einen längeren Zeitraum immer wieder Dinge sehen, Dinge verstehen lernen und auch dann dazu eben einen Zugang bekommen und den wir ihnen dann auch ermöglichen, über den Austausch, den wir mit ihnen haben, findet da eben dann auch dann so ein Verkäufe statt oder eben einfach gute Gespräche und darüber hat sich da auch eben unseren Standpunkt verändert, also von dem, dass man jetzt produziert, halt auch zu denjenigen, die dann auch richtig Leute beraten und Leute auch in Austausch treten mit ihnen.
Toll, ja. Und warte mal, ich mache einmal das Fenster zu. Weil der Hund. Voll schön, die Vögel.
Hört man, dass es in Korin ist, auf jeden Fall.
Richtig.
Ja,
Ja,
genau.
so einmal Fenster zugemacht, wegen der Vögel. Ja, wie bist du denn zur Malerei gekommen oder wie hat das bei dir angefangen, eben diesen ja doch erstmal nicht sehr klassischen und auch wahrscheinlich erstmal nicht so einfachen Weg zu gehen?
Tatsächlich war es wirklich so, das sagen ja auch viele, dass man so ganz früh eigentlich schon so eine Leidenschaft hat, ne? Und das mit dem Malen, das war schon immer etwas, was ich total gerne gemacht habe. Also das war nie eine Frage. Es war vielleicht eine Frage, ob es, also ich habe mich auch am Anfang noch für Bühnenbild interessiert, aber dazu muss ich dann feststellen, dass ich mich wiederum zu wenig für Bühnenstücke interessiert habe. Also mich hat das Machen schon sehr interessiert, das Malen, das Anfertigen von Bildern und das ist auch heute noch so. Also das ist einfach, ich glaube, das hat man einfach mitbekommen und ich möchte mich da auch gar nicht irgendwie, das ist wie verschiedene andere Begabungen oder halt einfach Neigungen, die Menschen haben, ist das eben auch eine und das ist nichts Besonderes. Das ist wie andere Berufe auch. Und das fing tatsächlich früh an. Also wenn ich daran denke, tatsächlich schon so im Kindheitsalter, dass ich seitdem eigentlich immer total gerne Bilder gemalt habe und mich dafür interessiert habe. Und das ging nicht unbedingt von meinem Elternhaus aus. Also da, die waren eigentlich beide als Sozialarbeiter nicht unbedingt jetzt in der Richtung so gar nicht. Also insofern kam das tatsächlich wirklich eher von mir aus.
Und wie waren deine Eltern, deine Familie, wie stand die dazu, dass du gesagt hast, ich bewerbe mich jetzt an der UdK und werde jetzt Künstler?
Na, das fand ich eigentlich immer ganz toll, dass sie sehr unterstützend waren. Also sie haben gesagt, nee, wenn das dein Wunsch ist und wenn du das gerne machen möchtest, dann hast du da auch unsere Unterstützung. Und interessanterweise also ich habe drei Schwestern und eine meiner Schwestern, die hat ebenfalls an einem Fachbereich 6 studiert, Malerei. Also es ist irgendwie schon interessant, dass wir in der Familie da wirklich dann auch, da ist scheinbar auch so eine kreative Disposition vorhanden. Und da hatten meine Eltern nichts gegen. Die fanden das gut und haben das unterstützt. Da bin ich ihnen auch sehr dankbar, weil das ist auch eine Menge Reibungsverlust, den man da sonst eigentlich erfährt, wenn man da so gegen Widerstände immer wieder das dann behaupten muss, dass man das machen muss.
Also hast du schon auch diesen Drang gespürt, dass du musst jetzt malen?
Ja. Also das ist schon etwas, wo ich auch immer gemerkt habe und es ist bis heute eigentlich auch so geblieben, dass das, was ich dort reingebe in die Malerei, ich kriege das dann auch immer wieder zurück. Also es ist immer wieder so, dass wenn ich kontinuierlich das mache, dann kommen auch Ergebnisse bei raus, die mich glücklich machen, wo es mir zeigt, dass andere Leute sich das auch dann mitunter gerne anschauen oder eben auch sagen, sie möchten damit leben. Und das zeigt für mich eigentlich immer wieder, also auch wenn es manchmal mühevoll ist, auch wenn ich Tage habe, wo ich denke, oh, jetzt habe ich es jetzt auch wieder komplett übermalt und eigentlich alles, was ich so mühevoll da aufgebaut habe, habe ich dann eigentlich wieder mit einem. Aber das gehört mit zur Arbeit. Also das ist eigentlich tatsächlich, dieser Prozess ist ganz wichtig, ne? Also nicht jetzt zu denken, ach, heute male ich ein schönes Bild, sondern zu sagen, okay, ich will an die tieferen Schichten ran und dazu muss man auch im Grunde die anderen dann auch wieder verabschieden können und nicht an dem Gedanken hängen bleiben, ich möchte jetzt ein schönes Bild malen, weil das wären meistens eigentlich eher langweilige Bilder.
Kannst du diese tieferen Schichten, kannst du das nochmal also beschreiben oder was?
Naja, ich denke schon, dass es so etwas, also so Bilder kommen ja unterschiedlich her. Und es gibt so eine Richtung, die war früher auch noch, sage ich mal, stärker, dass ich Fotovorlagen genommen habe, teilweise Zeitungsfotos von Bildern, von Themen, die mich dann zu der Zeit auch interessiert haben, dass ich teilweise Bilder montiert habe, darüber ist dann wieder ein weiteres Bild entstanden. Und dass ich mit diesen Vorlagen dann gearbeitet habe und die dann wiederum in Malerei übersetzt habe. Und dann gibt es aber auch, das ist auch sehr interessant, tatsächlich eine ganze Reihe von Bildern, wo ich gar nicht genau weiß, wo sie tatsächlich herkommen. Und ich erkläre mir das dann immer so, also das sind mitunter auch Natureindrücke, bestimmte Lichtstimmungen, bestimmte, also das kann ganz unterschiedliche Motive sein, die sich scheinbar in den Untiefen des eigenen Gedächtnisses ablagern und die beim Malen dann wieder hervorgespült werden. Und die sind dann meistens, das sind auch eher abstrakte Bilder, also die lassen sich gar nicht jetzt so genau orten, dass man sagt, so, das ist jetzt genau daher. Und dann gibt es noch eine dritte Reihe von Bildern, die ich auch lange verfolgt habe. Das sind dann ganz konkrete Bilder, die ich gesehen habe, wie zum Beispiel ein Caravan, der eingewachsen am Wegesrand steht. Und dieses Motiv, dieses einerseits irgendwie auch ein bisschen so tief traurige Motiv von eigentlich so Fernweh, was man ja immer verbindet mit Wohnwagen und Reiselust und unterwegs sein. Und dann steht da aber dieses Ei, ja, ich nenne das mal Ei, am Wegesrand ist schon fast eingewachsen und das ist ja eigentlich so ein bisschen so ein Gegenmotiv zu dem, was, aber das ist eigentlich das Spannende und das ist das Reizvolle. Und diese Motive, die habe ich bestimmt 40, 50 Mal, also nicht immer das Gleiche, aber in unterschiedlichen, da haben mir dann auch Freunde mal Motive geschickt, die sie dann gefunden haben. Und das ist auch wieder eine weitere Bildreihe von Motiven, die, ja, die ganz konkret jetzt entstanden sind beim durch die Stadt fahren und ja, genau.
Wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt in mein Studio oder habe jetzt einen Ort, wo ich male und du sagst, ich will jetzt ein Bild, was so und so groß ist, wie sind dann die ersten Schritte des Anfangs?
Ja, tatsächlich ist es, die Formatwahl ist ganz besonders wichtig. Also, weil da machen sich auch viele gar nicht so viele Gedanken, habe ich manchmal das Gefühl, weil es ist schon so, dass jedes Motiv auch eine Entsprechung hat im Format, in der Formatgröße. Und dann hat es auch, das Format hat auch was mit meiner eigenen Körpergröße zu tun und dieses entsprechende, also jetzt, das hat sich so über die Jahre haben sich so bestimmte Formate tatsächlich so ergeben oder ich habe sie so entwickelt, dass ich gemerkt habe, in der Formatgröße, da fühle ich mich wirklich also auch drin wohl. Also da findet, ist es scheinbar irgendwie mit meinem Körpermaß und mit dem deckt sich das dann. Und dann ist es eben auch eine Frage, okay, ist es jetzt etwas, was richtig groß gemalt werden will, und hat das jetzt auch eine Berechtigung dann in der Größe? Tatsächlich sind bestimmte, also ist zum Beispiel auch der ganze Malgestus natürlich, wenn ich die Farbe über eine große Fläche gieße und sie dann über die ganze Fläche läuft, ist was anderes, als wenn ich jetzt eine DIN A4-Größe als Beispiel, als Formatgröße habe, ja. Also so ein, was ich auch viel gemacht habe, sind so Motive, so 20 mal 35. Das ist ein relativ kleines Format. Und das Witzige dabei ist, wenn Leute nur Abbildungen davon gesehen haben, haben sie manchmal gedacht, das sind ganz große Bilder, sind aber nur ganz kleine Bilder. Also das kommt eigentlich eher darauf an, ja, was will man jetzt gerade, was will ich jetzt gerade motivisch dann zeigen und dann besorge ich mir entsprechend die Keilrahmen, die Größen dazu und die Leinwand, die ich dann meistens aber auch, habe ich auch meistens Vorräte da und dann geht's los. Dann wird die Leinwand aufgespannt, dann wird der Hasenleim draufgetragen. Das ist so eine Art erste Grundierung. Dann kommt die zweite Grundierung. Das ist dann so ein Halbölgrund, den ich auch selber anrühre. Das hat so ein bisschen Charakter von, dass ich so wie beim Kochen dann so eine Mixtur anlege. Ja, und das braucht eben erstmal alles auch eine Vorbereitungszeit, bis dann das Malen überhaupt erst losgehen kann. Und die Geduld muss ich schon aufbringen, mache ich auch gerne. Und deswegen mache ich eigentlich auch meistens eine ganze Reihe von Formaten. Also, dass ich unterschiedliche Formate, so dass ich dann auch wählen kann, ah, okay, jetzt möchte ich das dann damit machen und dann habe ich das auch dann parat, ne? So, das macht auch Sinn. Und die Zeit, die nehme ich mir dann. Das gehört mir zum Künstlerarbeiten dazu.
Wie arbeitest du denn oder wie kannst du am besten arbeiten und was brauchst du eben, um in diesen Flow, nenne ich es mal, zu kommen?
Also tatsächlich ist es so, dass, also ich hatte eigentlich immer auch schon ein eigenes Atelier, habe es mal ein paar Jahre auch mit einem Kollegen, der in Leipzig studiert hat, auch meinen Raum geteilt. Das war auch möglich. Aber in der Regel habe ich auch festgestellt, dass ich diesen geistigen Raum, der dann auch einfach nicht gestört ist, doch auch brauche. Also, und es gibt auch Tage, dann habe ich es schon erlebt, dass ich einfach mal nur eine Stunde da sitze und erstmal nur gucke, was ich da jetzt, um überhaupt erstmal mich auf das, was da jetzt stattfindet, auch einzuschwingen und da auch erstmal wirklich in so eine Konzentration zu kommen. Und da merke ich eigentlich schon, da brauche ich schon die Konzentration und die Ruhe in dem Ort, wo ich das mache. Es ist auch so, dass wenn ich jetzt zu viel durch andere Arbeiten abgelenkt bin, dann fällt es mir auch schwer, weil ich dann merke, oh, jetzt werde ich gleich wieder rausgerissen, weil dann muss ich noch das erledigen und das. Also es braucht wirklich, eigentlich, es braucht auch Zeit. Also es braucht Zeit und auch Muße und eben diesen Raum, ne? Das sind schon die Bedingungen, so.
Hörst du Musik zu malen?
Nee, also tatsächlich habe ich festgestellt, und das ist schon so, dass Musik, also ich höre es, wenn ich zum Beispiel Bilder aufspanne, also handwerkliche Arbeiten mache, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber Musik ist etwas, was auch den Rhythmus der Hand und des Armes und des Körpers beeinflusst. Also, und wenn man sich das so vorstellt, dass man dann anfängt, so mit dem Pinsel dann schon wie im Dirigentenschlag da, dann stimmt da was nicht, weil dann eigentlich im Grunde geht es ja gerade darum, eben auch die Pinselführung ganz konzentriert, also an dem Punkt anzusetzen, den Strich, die Linie, die Fläche so zu malen, wie es jetzt wirklich in der Konzentration für die Fläche braucht und nicht für das, was von außen kommt. Das wäre dann eben wieder etwas, was von außen reinkommt. Und da bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Also ich kenne zwar auch Kollegen, die das machen bei Techno-Musik, dann da irgendwie malen, aber das muss jeder für sich rausfinden und ich für meinen Teil eher ohne Musik.
Ja, ich habe jetzt vorhin schon gesehen, eben, wie du da hast ja einmal ganz kurz gemalt oder ja, wie gearbeitet. Und das ist ja wirklich nicht nur Pinselarbeit, sondern auch war viel mit Spachtel und diese, ja, so die Sachen und eben da war mit Öl, aber du meintest, du hast jetzt auch mit Acryl war das angefangen zu arbeiten. Wie würdest du deinen Stil beschreiben oder auch deine Arbeitsweise?
Naja, das ist so ein bisschen eben abhängig von dem, was ich vorhin so versucht habe zu beschreiben, ob ich jetzt zum Beispiel motivisch stärker arbeite. Also wenn ich jetzt an die Caravan-Serie denke, dann ist es teilweise so, dass ich dann das Motiv, da gibt es also so eine Art, das ist kein Overhead-Projektor, aber das ist so eine Art Projektor, mit dem ich das Motiv erstmal auf die leere Leinwand projiziere. Dann kann ich mir damit so skizzenhaft das Motiv auf die Leinwand bringen. Und dann geht es aber darum, mich von dieser Fotovorlage zu lösen. Also es geht ja nicht darum, so wie Malen nach Zahlen sozusagen, jetzt einfach das Bild abzumalen oder das nach diesem Projektor dann zu Ende zu malen, sondern das Spannende ist ja eigentlich eher das, was dann darüber hinaus entsteht. Und dazu habe ich verschiedene Werkzeuge. Da gibt es dann eben den Spachtel, den Pinsel. Früher habe ich auch mal tatsächlich das mache ich aber heute nicht mehr so oft, richtig mit so Bürsten auch gearbeitet. Und Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten der Konsistenz der Farbe. Also ich kann die Farbe verdünnen und nochmal über das ganze Bild quasi drüber laufen lassen, so dass es dann auch darüber jetzt abstrahierter wird. Also eigentlich geht es immer auch um Auflösung und immer auch um Abstraktion, ne? Weil dann setze ich meiner Meinung nach eben auch etwas in dem Erleben der Betrachterin oder des Betrachters nochmal eine dritte Möglichkeit wird dann freigesetzt als Bild erleben. Und darum geht es mir eigentlich. Also mir geht es nicht darum, dass jemand dann sagt, ach, das hat er jetzt aber schön gemalt und da kann ich jetzt diese Wiese erkenne ich, diesen Caravan und den Himmel. Das finde ich für meinen Teil, da könnte man ein Foto nehmen. Da würde ein Foto für mich völlig ausreichen. Und die Malerei hat so viel mehr Möglichkeiten, da nochmal Bildschichten auch beim Betrachten und Assoziationen freizusetzen. Und das ist schon möglich. Und ja, da gibt es dann eben auch unterschiedliche malerische Möglichkeiten mit unterschiedlichen Werkzeugen, die ich dann zur Hand habe, die ich dann auch nutze.
Und kann man, oder diesen Stil jetzt, nehmen wir mal eher diese abstrakten, weil das sind zumindest die Bilder, wo ich mehr von dir gesehen habe bis jetzt, irgendwie einen Namen dafür? Oder ist es, ich kenne mich überhaupt nicht aus, deswegen irgendwie so, na, oder würdest du dich selber irgendwo einordnen in das Spektrum?
Naja, heute hat man das ja nicht mehr so, ne? Also es gab ja also so den Pointillismus, das kennen wir vielleicht alle noch so ein bisschen so aus, zumindest diesem Kunstschulunterricht, der Impressionismus, der Expressionismus und so. Und heute, diese Ismen haben sich eigentlich überkommen, die gibt es so nicht mehr. Und also was man sagen kann, ist, dass es abstrakte Malerei gibt und wir sind da jetzt, also ich glaube auch, dass es mittlerweile auch eine sehr große Offenheit und spätestens seit Gerhard Richter, der wirklich so der bekannteste deutsche Maler, der auch die abstrakten, das Erleben von abstrakten Bildern für die Menschen so verständlich, also in der heutigen Zeit, dass man das jetzt auch gar nicht, also man braucht das jetzt nicht mehr so stark. Also es ist abstrakte Malerei. Und jetzt ein direkter Begriff, den würde ich da jetzt, wenn ich jetzt überlege, vielleicht ist es auch so ein bisschen so poetischer Abstrakt, also irgendwie was poetisch Abstraktes. Aber eigentlich würde ich das eher lieber Leuten, die mit Sprache umgehen, dann überlassen, weil das ist schon wieder etwas anderes, was nicht unbedingt so in meinem Kompetenzbereich liegt.
Ja, voll legitim, okay. Wenn jetzt eine Person eben deine Bilder sieht, was erfüllt dich dann am meisten als Reaktion oder was ist so, ja, was erhoffst du dir oder ist das Idealbild?
Also mich freut immer besonders, wenn die Person etwas ganz anderes in dem Bild sieht, als was ich gedacht habe. Also dass sie eigentlich wirklich eine ganz eigene Inspiration dadurch bekommt und an eigene Bilder erinnert wird. Und das finde ich irgendwie immer das Schönste. Ich staune dann auch manchmal, aber nicht jetzt, dass ich denke, nee, das kann man doch jetzt nicht drin sehen. Im Gegenteil, also das ist gerade genau mein Wunsch, dass eben das so eigen wie möglich gesehen wird, was dort dann das muss mit dem gar nichts zu tun haben, was ich da gedacht habe oder was ich, das möchte ich gar nicht. Deswegen bin ich auch eher zurückhaltend, dass im Titel zum Beispiel der Bilder, dass dann so klar wird, was das sein soll, weil damit würde ich eigentlich auch den Betrachtern, der Betrachterin etwas nehmen von dem, was sie ruhig selbst erleben soll. Und ich will das gar nicht ihr jetzt schlagen, was sie zu sehen haben. Das finde ich, das befriedigt mich, wenn das dann einfach wirklich so aus ihnen heraus dann ein ganz eigenes Bilderleben dann auch ist.
Hm. Und ja, dein sozusagen das Bildermalen ist ja wahrscheinlich eher in der Einsamkeit, also in der Einsamkeit nicht Zweisamkeit, sondern einfach du alleine. Hast du da einen Ausgleich für oder ja, einmal zu deiner Arbeit oder hast du sonst ja auch mehr Kontakt mit Menschen abgesehen davon, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Und für mich ist jetzt auch das nochmal besonders schön, weil die Gefahr ist natürlich gegeben, dass man so als Künstler da in seinem Elfenbeintürmchen da so vor sich hin und da irgendwie in krausen Gedanken versinkt. Und naja, da so ein bisschen auch so die Bodenhaftung verliert. Ich meine, ich hatte das nie so stark, weil erstens habe ich immer auch viel mit Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet. Also wenn wir zum Beispiel Ausstellungen aufgebaut haben, dann war eigentlich schon immer auch der Austausch mit anderen Menschen eh gegeben, so. Und was ich jetzt aber auch nochmal ganz schön finde durch das Projekt jetzt hier in Korinth, wo wir mit diesen Leuten, die hier auch an diesem Seminarhaus mitwirken und auch an dem Gedanken, was hier entstehen soll, also auch im Prinzip eine Art von Heilungsbiotop, und da ist auch eine sehr tiefe Zwischenmensch, ein sehr, sehr offener und sehr ehrlicher zwischenmenschlicher Austausch, der hier stattfindet. Und das freut mich natürlich sehr. Also ich habe auch das Gefühl, dass das auch unmittelbar auch auf meine Arbeit sich positiv auswirkt. Also so im Grunde eigentlich auch, ist es ja auch mal ein Arbeiten an das Vertrauen in andere Menschen. Also ich sehe mich schon als Künstler so, dass ich gerne natürlich so eine Beobachterposition einnehme. Das ist, kenne ich von vielen meinen Künstlerfreunden oder Kollegen. Das ist schon so ein bisschen sowas, aber es ist einfach auch schön, sich wirklich so als Teil all dessen auch zu empfinden und nicht als Sonderling oder als irgendwie, ja, man ist ja da so als Künstler so in seinem besonderen Status. Und das finde ich mich ehrlich gesagt, ja, hilft mir eher sogar auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung weiterzukommen und mich da auch zu öffnen und da auch irgendwie doch im Austausch mit den Menschen, die mir hier lieb geworden sind, ja, da auch im Grunde nochmal andere Seiten zu entdecken in mir. Also das empfinde ich als sehr, sehr hilfreich und das ist ganz, ganz wichtig, total wichtig.
Schön, schön. Ja, was ist dir denn das Wichtigste jetzt bei deiner Arbeit und vielleicht auch im Leben generell?
Naja, gut, also bei meiner Arbeit ist natürlich schon immer so der nächste, eigentlich so der nächste Entwicklungsschritt, ne? Also, dass ich mich natürlich künstlerisch immer weiterentwickeln möchte und ich dann merke, also wenn ich Bilder male, die nochmal sich abheben von den Bildern, die ich vorher gemalt habe und ich sie empfinde als tiefergehend oder da auch oder gelöster oder auch da konzentrierter oder wie man es auch immer beschreiben möchte, dass das sicherlich ein Ziel in meinem Leben ist so. Und also andererseits ist es aber auch ein großes Ziel, überhaupt in Frieden mit mir selbst zu kommen. Also das passiert schon auch, wenn ich zufrieden in meiner Malerei bin oder auch zufrieden mit meiner Partnerin. Aber das kommt nicht eigentlich von außen. Also das ist eigentlich schon etwas, das ist, hat dann auch was damit zu tun. Da muss ich dann schon selber ran. Also an eine tiefe Zufriedenheit in mir. Also, und wenn ich dahin gelange, da gibt es dann schon auch Möglichkeiten, also auch Übungen, und die ich mitunter auch zum Teil mache, dann findet das schon auch statt. Also eben diese tiefe Zufriedenheit, darum geht es mir halt schon. Und natürlich eben logischerweise auch so Sachen wie, ja, natürlich Gesundheit und auch, ja, also im Grunde spielt das natürlich eine ganz wichtige Rolle, ne? Also auch im zunehmenden Alter, ja. Also diese Dinge, die ich alle machen möchte, die kann ich einfach nur machen, wenn ich wirklich vital bin, also wenn ich in meiner Kraft bin.
Was machst du da für Übungen? Magst du davon erzählen?
Ja, kann ich ein bisschen erzählen. Also ich bin ja auch mit meiner Partnerin Mido in der Yoga-Tradition, in dem Himalaya-Institut sind wir aktiv und haben jetzt auch gerade wieder eine Woche intensiven Yogas hinter uns. Da gibt es ganz spezielle Atemtechniken, Meditationstechnik, die immer dazu dann eigentlich, also die ganzen Übungen, die wir da machen, dienen dazu, letztendlich zur Meditation zu kommen. Ich beobachte da immer meine Partnerin, die da auch schon ein paar Schritte weiter ist als ich. Und ich mache das aber auch jeden Morgen, dass ich dann eben erstmal meine Atemübungen mache und ja, hin und wieder und vor allen Dingen dann, wenn wir auch gemeinsam Yoga machen, dann gibt es eine ganze Reihe von Asanas und von Übungen über den ganzen Tag, die das dann wirklich auch nochmal dann erweitern, ja, dieses Programm, was ich so in meinem Alltag gar nicht immer machen kann, weil halt doch auch eine Menge Aufgaben hier anstehen und ich dann schon teilweise morgens früh um 7 dann auch schon hier übers Gelände flitze, um dann schon irgendwie was auch zu erledigen. Aber was möglich ist, mache ich und merke auch immer, wenn ich das tue, dann strukturiert das meinen Tag auch nochmal ganz anders, als wenn ich denke, oh, ich schaffe das heute nicht und erlebe mich dann auch manchmal wie so ein headless Chicken, was dann so durch die Gegend rennt. Und da gibt es, wie gesagt, da gibt es dann schon Möglichkeiten. Das hängt dann nur von mir selber ab, ob ich dann dem genügend Raum schenke.
Ja, merkt man bei euch beiden, finde ich total, eben dieses, ja, sehr angenehme, ihr seid in eurer Mitte. So, und ja, mehr oder weniger, aber halt so, ja, voll, voll schön. Wie sieht ein normaler Tag bei dir vielleicht im Moment oder, weiß nicht, allgemein aus?
Also jetzt sind wir ja gerade noch hier mit verschiedenen Baustellen in Korin doch sehr, sehr eingebunden. Aber was ich jetzt, als ich vorhin mit dir drüben in meinem Atelier war, das ist ja unweit mit dem Auto 3 Minuten von hier entfernt. Also das ist quasi die ehemalige weitere Bahnstation Korin. Da habe ich das Glück, dass ich dort einen Mahlraum habe. Und wenn es jetzt, wie es gerade aktuell so läuft, dass ich erstmal mit den Handwerkern bespreche, was alles zu tun ist und ich weiß, dass die Dinge dann laufen, dann nehme ich mir 1, 2 Stunden und gehe selber erstmal ganz früh ins Atelier und male. Und das ist eigentlich auch ganz toll und sehr kostbar, weil dann ist noch nicht so viel von dem Tag überlagert und es fällt mir viel leichter dann eigentlich in die Malerei reinzufinden, weil dann ist quasi noch nicht so verbraucht, ja, würde ich das mal beschreiben. Und dann ist es ja immer noch Vormittag, weil wie gesagt, ich stehe sehr früh auf und dann kümmere ich mich auch selber um einige handwerkliche Sachen, damit da, das ist auch mal ganz wichtig. Und das zieht sich dann eigentlich erstmal so über den Tag hin. Und dann haben wir noch einen Hund, mit dem gehe ich auch erstmal unbedingt raus. Also es ist auch immer wichtig, so ein Ausgleich, ne? Also ich habe es erlebt und gemerkt, wenn ich jetzt nur so arbeite und gar nicht mehr irgendwie schaffe, nochmal eine Runde zu drehen, dann kippt das Ganze auch mal, ja. Dann merke ich auch, dass das wird dann auch ungesund und gilt es unbedingt echt zu vermeiden. Und das ist ja hier so toll. Also es ist wirklich, also ich brauche jetzt halt nur ein paar Schritte, dann setze ich sofort meine Füße auf Waldboden und selbst wenn es nur eine Dreiviertelstunde ist oder so, dann durch den Wald zu laufen, das ist unglaublich. Das ist einfach ganz toll, wie das dann auch so gut tut fürs System. Und ja, und dann die Dinge, die halt gemacht werden wollen, die erledige ich dann an dem Tag und dann ist, wenn mein Tagwerk dann getan ist, dann ja, kochen wir vielleicht noch was zum Abendessen und unterhalten uns und tauschen uns aus, hören Musik und manchmal treffen wir ja auch hier unsere Freunde aus unserem Kreis und dann wird auch mal dann getanzt und das findet hier auch regelmäßig statt, was ich auch als sehr wertvoll erlebe. Und ja, dann ist eigentlich, also ich mittlerweile trinke kaum Alkohol, also deswegen habe ich immer noch eigentlich auch noch einen ziemlich klaren Abend, aber ich gehe nicht so wahnsinnig spät ins Bett. Also bei mir ist dann so, dass ich eigentlich oft schon so merke um 10, 10:30, so dass ich so denke, oh, das. Aber wenn ich dann so um 11 im Bettchen, das ist wunderbar. Also wenn ich das geschafft habe, dann ja, reicht es auch eigentlich so für meinen Tag.
Schön. Und du hast ja, meinst du, eine ganze Weile oder fast dein ganzes Leben, ein ganzes Leben in Berlin gewohnt? Und wie kam es jetzt dazu, dass ihr gesagt habt, okay, wir ziehen hier raus in die Natur?
Naja, witzigerweise habe ich also wir arbeiten ja jetzt hier 2,5 Jahre an dem Projekt, also eigentlich während der kompletten Corona-Zeit. Und das kam ja eigentlich auch eher über, interessanterweise, ja, der Bernhard. Der Bernhard hat dem Bernhard vorgeschlagen, dass er doch mal von Mido sich was machen lassen soll. Und darüber ist Bernhard Glasenapp zu Mido gekommen und auch eigentlich stand er kurz davor, dass er hier das Hotel übernehmen würde mit seiner Frau zusammen. Und dann meinte Mido, sie ist Feng Shui-Beraterin und darüber kam dieser Kontakt zustande. Und die haben, also er hat dann auch von uns Sachen gesehen, Lichtobjekte und er hat sich eigentlich vorgestellt, dass er es total schön fände, wenn von Mido auch irgendwas Textiles oder, also sie waren da sehr offen und haben uns eingeladen, da auch was zu gestalten hier in dem, damals war es ja noch ein Hotel. Und wiederum 2 Jahre vorher habe ich überhaupt erst in die Richtung gedacht, dass ich mir vorstellen könnte, in einem Seminarhaus überhaupt mal mitzuarbeiten. Da war das noch überhaupt gar nicht in Sicht, also, aber ich habe es so zumindest schon mal rausgegeben. Also irgendwie ist das schon mal als Idee schon mal dann aus, also so gedacht worden von mir. In die Natur bin ich eigentlich immer total gerne, von Berlin aus bin ich immer gerne rausgefahren. Aber jetzt direkt draußen leben hatte ich jetzt auch nicht so einen Zug hin, weil für mich war klar, es hängt auch unmittelbar mit den Menschen zusammen. Also es ist jetzt nicht nur rein, oh, hier schöne Natur und toll und der See und super. Nee, also es sind einfach auch die Menschen. Und wenn die nicht wären, mit denen ich jetzt hier auch das Projekt zusammen gestalte, dann weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass ich dann hierher ziehen würde. Also wir haben dann halt gemerkt, dass dieses Seminarhotel doch sehr viel Aufmerksamkeit beansprucht. Wir sind ja auch jetzt gar nicht der feste Kern, das sind ja gar nicht so viele. Und dann haben wir halt auch gemerkt, okay, also es wäre eigentlich schon praktisch, wenn wir also einfach mal den Wohnmittelpunkt verschieben von Berlin nach Korin. Vielleicht noch die Werkstatt, vor allen Dingen die auch jetzt von Mido, erstmal nochmal in Berlin lassen. Auch im Hinblick darauf, dass wir ja auch viele Kunden in der Stadt haben und dort unten auch sehr gut dann übernachten können. Und das ist jetzt erstmal der Plan. Also wir werden die eine Wohnung, wenn das gut läuft, an Midos Tochter weitergeben. Wenn das klappt, dann wäre das eigentlich ideal und das Atelier behalten wir dort. Und hier ist es dann eigentlich gut, weil es auch einfach unsere Aufmerksamkeit so stark fordert. Also und so viele Aufgaben hier anliegen, dass man das eigentlich nur bewältigen kann, wenn man auch einen Ort hat, wo man sich dann auch zurückziehen kann. Weil das würde sonst eigentlich bedeuten, so wie wir es die letzten 2,5 Jahre gemacht haben, dass man auch immer im Betrieb wohnt. Und das ist schon anstrengend. Also, dass man jetzt immer mit Leuten zusammen jetzt sitzt, auch wenn man das jetzt vielleicht gar nicht so will, das ist auf Dauer, glaube ich, nicht günstig. Also, es ist schön, dass die Menschen da sind, aber man braucht seinen Rückzugsort. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass es das eigentlich so jetzt die Entwicklung genau richtig ist, sich stimmig anfühlt.
Ja, schön, schön. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Mido? Also du hast ja schon erwähnt, dass ihr auch zusammen Lichtobjekte und macht und jetzt hier das große Projekt. Ja, wie kannst du die Zusammenarbeit beschreiben oder was, ja, wo, was macht ihr noch alles zusammen?
Also außer dass wir natürlich auch die Liebe teilen und aber auch die Liebe zu den Farben und zu den Materialien und die Liebe zu Räumen, dass Räume, wenn sie eigentlich eine Ruhe, eine Konzentration haben, dass sie dann auch positiv ausstrahlen auf die Menschen. Und das können wir tatsächlich sehr gut gemeinsam. Also bei ihr, sie hat ein enorm gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Sie ist eigentlich für mich ja auch mehr eine Erfinderin, und ist, also hat so Spaß an dem Entwickeln und an kniffligen Raumlösungen, dass ich immer wieder und darüber hinaus natürlich auch die Ausbildung als Feng Shui Meisterin, dass diese Zusammenarbeit total leicht geht. Also wir können uns mit Farben immer wunderbar austauschen. Also wenn wir wissen, okay, es gibt auch eine Farbberatung, dann machen wir das total gerne. Nicht nur die Beratung, hin und wieder machen wir auch die Realisation. Ist unterschiedlich. Wir haben das sehr viel hier im Hotel gemacht, aber auch bei diversen anderen Kunden und Freunden oder Bekannten, aber eben auch Kunden. Und dann gibt es darüber hinaus noch die Lichtobjekte. Und da ja Mido sowieso an ihrer inneren Erleuchtung arbeitet, ist es eigentlich unterstützend, dass wir dann darüber hinaus noch an der äußeren feilen. Und das macht uns Spaß. Also das ist so, das haben wir zusammen entwickelt. Ich finde das irgendwie auch so wunderbar, dass ihre Textilarbeiten in dieser Form der Lichtobjekte, ich nenne sie auch nicht so gerne Lampen, weil es ist für mich schon auch mehr als nur, also weil darüber hinaus ist es dann auch so, dass sie auch mit den Farben an den Wänden erst dann richtig in diesem ganzen Klang zum Schwingen kommen. Und da haben wir eigentlich da haben wir keine Schwierigkeiten. Das ist irgendwie so, wir haben das mal astrologisch auch mal untersuchen lassen und die Astrologin, die war völlig verblüfft, wenn man unsere beiden astrologischen Pläne übereinander legt. Da kann man anhand dieser Linien so klar erkennen, dass das kraftvoll ist, dass wir sehr gut zusammenarbeiten können und wir bräuchten dazu auch kein astrologisches Muster, um das zu sehen, sondern wir wissen das. Also das können wir sehr gut und da sind wir immer auch unterstützend. Also ich glaube, das Entscheidende ist, das kommt vielleicht auch so ein bisschen so, also für mich zumindest vielleicht auch so aus dem Buddhistischen, so, also die beste Lösung, die wird realisiert. Und wer keine bessere Idee hat, der schweigt. Und das hat was damit zu tun, dass man immer auch ein bisschen an dem Ego arbeiten sollte. Also wenn man jetzt dann einfach merkt, da ist jetzt einfach das Beste, was da im Raum steht. Und die Idee kam jetzt nicht von mir, dann ist es auch einfach gut, dann hält man mal die Klappe und macht's einfach. Und wenn man dann auch mit dieser quasi Demut daran geht, dann entwickelt man auch zwischendurch, dann hat man auch mal wieder einen lichten Moment und dann wird das eben gemacht, ne? Also das ist unbedingt wichtig, ne? Also es ist wirklich eher auch zu gucken, wie kann man einfach die andere Persönlichkeit in ihrer Qualität bestmöglich unterstützen, ne? Und dann ist das Gelingen nicht fern.
Muss ich auch sagen, finde ich sehr beeindruckend bei euch zu sehen, wie ihr viel zusammen macht, aber dann auch viel nicht zusammen macht und das so gefühlt ja, sehr nicht irgendwie sich gegenseitig blockieren, sondern sehr bereichernd wirkt.
Nee, das stimmt. Und wir haben auch rechtzeitig erkannt, dass jeder seinen Bereich auch immer braucht. Also die Arbeit ist intensiv, wenn wir sie zusammen machen, aber jeder weiß auch, okay, jetzt habe ich auch mal die Schnauze voll, jetzt will ich mal wieder in mein Atelier und muss den anderen jetzt auch mal nicht sehen. Also und kann dann wirklich auch so einfach nur in meinem eigenen Saft da so rumschmoren. Und mit dem Wissen gehen wir dann auch immer wieder gerne in gemeinsame Projekte rein. Deswegen, das haben wir schon erkannt und das ist uns beiden auch sehr wertvoll.
Toll. Ja, da seid ihr echt schon. Ja, ist schön zu sehen.
Ich muss einmal gucken. Na.
Batterie ist noch ein bisschen drin. Ja, dann kommen wir zum Thema Leidenschaft. Wenn du den Begriff Leidenschaft hörst, was sind da deine ersten Gedanken?
Naja, ich habe natürlich auch gleich erstmal so an die Malerei gedacht und dann natürlich denkt man bei Leidenschaften auch mal sofort an Liebe, aber ich meine, Leiden, da ist ja auch erstmal das Leiden drin. Also, dann nehme ich jetzt mal nur mal so Malerei oder so, dann natürlich habe ich auch in meinem Leben auch viel gelitten. Also, wie viel ich übermalt habe und dachte, jetzt habe ich einen grandiosen Wurf hingelegt, bin nach Hause gegangen, am nächsten Morgen hingekommen und dachte, naja, also so toll war das jetzt auch nicht. Das hat schon, also eine gewisse Leidensbereitschaft habe ich damals mehr zum Beispiel noch mitgebracht, als ich es heute habe. Heute ist es eigentlich so, dass ich merke, nee, einfach mal eine Setzung machen und nicht gleich wieder in Zweifeln, sondern erstmal, lass mal erstmal stehen und dann kann man dann nächsten Tag, und das ist ja so ein Prozess, und immer wenn man meint, jetzt aber das alles gleich sofort lösen zu müssen, dann kann es sich auch sehr schnell sehr verkrampfen. Also so, deswegen fällt es mir heute viel leichter, aus dem Atelier rauszugehen und erstmal zu sagen, nee, mal abwarten, weiß noch nicht. Und ich habe es auch oft erlebt, auch schon, dass ich so dachte, boah, jetzt hast du es echt kaputt gemacht. Und dann bin ich am nächsten Tag aber hingekommen und dachte, wow, das ist aber richtig toll geworden, weil eigentlich so diese Hemmung komplett mal fahren zu lassen und wirklich frei, also es gibt, man sagt ja auch nicht umsonst freie Malerei, also es wirklich mal krachen zu lassen, heißt eben auch alles über Bord werfen. Und wenn man es dann an so einem Punkt noch geschafft hat, wenn ich das geschafft habe, noch so zu halten, dass es jetzt nicht völlig, also im Eimer ist, dann hat das eigentlich oft eine wahnsinnig hohe Qualität, und es ist, da ist aber auch da ist wieder dieses Wörtchen Leiden, also Leidenschaft da drinnen, ne? Und naja, ich muss ehrlich sagen, ich bin noch heute auch da nicht mehr so, also mit Mitte 20 habe ich viel mehr gelitten, und das ist für mich das Leiden, Leidenschaft, ja, also das kennt ja jeder, man ist so frisch verliebt und das ist so leidenschaftlich und so, aber das sind ja auch wahnsinnig viele Hormone im Spiel, und eigentlich ist so für mich so ein Wert von Verlässlichkeit, von tiefer Verbundenheit, und also das ist für mich eigentlich heute, hat das einen viel höheren Wert als dieser Begriff und dieses rauschhafte Leiden, also dieses Leidenschaft, ja, dieses so, also da denkt man immer gleich an wahnsinnig viele Emotionen und so, und ja, also, aber eine gewisse Leidenschaft, klar, eine Portion hab ich, glaub, hoffe ich, also ich hoffe, da ist auch noch Leidenschaft, ja. In der Liebe ist es tatsächlich eher so, und da habe ich auch ganz interessante Erfahrungen gemacht, und die konnte ich auch nur machen, weil ich über jetzt Hanna und Bernhard auch nochmal, die haben so quasi so eine Art Paar-Retreat angeboten, und da haben wir mehrmals jetzt teilgenommen, und darüber habe ich auch nochmal ganz viel über Leidenschaft gelernt und eigentlich auch ganz viel darüber gelernt, dass es nicht darum geht, meine eigene Leidenschaft zu feiern, sondern eigentlich erstmal für mich gelernt werden will, hineinzulauschen in das, was eigentlich bei meiner Partnerin stattfindet, in der Liebe, also wenn wir auch Liebe zusammen machen, und dann, was wiederum passiert dann bei mir. Also, und das hat jetzt, finde ich, mit Leidenschaft, na sagen wir mal so, es hat dann insofern was damit zu tun, dann kann auch wieder Leidenschaft entstehen, aber das bedeutet eigentlich nochmal ein komplett neues, für mich war es ein komplett neues Lernen überhaupt über meinen Begriff von Sexualität, über meinen Begriff von Liebe machen, und dass ich da nochmal ganz viel neu lernen durfte. Und das hat jetzt schon was mit Leidenschaft zu tun, aber es hat auch ganz viel damit zu tun, eigentlich diese letztendlich kulturell vorgeprägten und medial vorgeprägten Vorstellungen von Liebe und von Leidenschaft erstmal fahren zu lassen, erstmal völlig wieder über Bord zu werfen und eigentlich erstmal wieder hinzuhören, was will meine Partnerin zum Beispiel oder so, ja, also, und das geht mir jetzt so durch den Kopf, wenn ich so Begriffe wie Leidenschaft höre, und das war jetzt so ein ganz neues Lernen für mich, also das ist verblüffend, und das dachte ich mir, mein Gott, wenn ich das mal früher gewusst hätte, wenn ich das jetzt schon mit Anfang 20 gewusst hätte, wie toll wäre das gewesen. Aber manchmal brauchst du das eben, und ich würde das wirklich jedem wünschen, dass er das eben auch erfährt, weil das nochmal so eine ganz neue Nähe erzeugt und auch so ein tieferes Verstehen, nicht nur von der Partnerin, sondern auch von eigenen Ängsten, eigenen Leidenschaften und auch eigenem Getriebensein auch, ne? Also insofern spannendes Thema.
Kannst du das jetzt auch auf die Sexualität noch mal klarer definieren, was du dir gewünscht hättest, vorher schon zu wissen?
Naja, also ganz eindeutig ist das Streben nach eigentlich jetzt zu so diesem Gipfelorgasmus oder so, das ist eigentlich totaler Quatsch. Also Es gibt ja so, es ist auch jetzt nicht der richtige Begriff, wenn man, wenn man jetzt sagt, der wurde dann nur so quasi vom Verlag her damals für die beiden also Schriftsteller, für die Richardson entwickelt, Slow Sex. Und eigentlich gemeint ist damit aber eigentlich ein bewusster Sex. Und bewusst heißt eigentlich auch, also eben nicht letztendlich einen schnellen, heißen, diesen guten alten Schrubbelsex, nenne ich den mal jetzt, wo es über Reibung und über eben dann ganz schnell also Erektion ist sowieso, muss immer da sein. Das ist alles völliger Quatsch. Also es ist teilweise, wenn gerade diese Momente, wo das zum Beispiel noch nicht so ist, wo das Glied zum Beispiel einfach noch erschlafft ist oder noch ruhig ist und dann so ein ganz zartes sich nähern und dann auch so eine Art Erwachen dann gibt und ganz ruhig, also teilweise ohne Bewegung, nahezu ohne Bewegung. Und was da eigentlich dann zwischen der Vagina und dem Penis stattfindet, das ist überhaupt gar nicht, das ist kein Vergleich zu dem, wo es eigentlich sonst vom Kopf früher immer hin wollte, so, oh, ich muss jetzt da, zack, das muss jetzt schnell gehen und dann peng, dann ist das Feuerwerk und dann ist es auch wirklich abgefackelt und dann ist dann aber auch meistens so ein Gefühl von, also nicht genährt sein, von manchmal vielleicht sogar auch Traurigkeit, das ist jetzt irgendwie, und wie ist das jetzt für die Partnerin und all diese Fragen, die stellen sich dann gar nicht, weil das wirklich, das heißt ja nicht, ich spreche jetzt nicht, dass der Orgasmus, der ist ja nichts Schlechtes, also der hat ja seine Berechtigung und ich will da gar nicht jetzt irgendwie, das ist schon alles in Ordnung, aber die tiefere sexuelle Erfahrung, die liegt meiner Meinung nach nicht da drinne und das überhaupt erstmal erfahren zu haben, da bin ich den beiden, also Hanna und Bernhard, sehr dankbar, die das ja auch wiederum über jahrelanges über Training und über Besuchen von Ausbildungen und eben Seminaren ja auch selbst kennengelernt haben und sich auf diesen Weg gemacht haben, bin ich ihnen sehr dankbar und wie gesagt, ich kann da jetzt nur Werbung für machen. Das ist wirklich, es ist eine Reise wert. Heißt aber auch, dass auch zwischendurch auch natürlich Ängste dabei hochkommen, aber die jetzt quasi so wegzudrücken, heißt ja nicht, dass sie dann nicht da sind, sondern die zuzulassen, im besten Fall sogar auszusprechen, in dem Moment, wo sie da sind, führt meines Erachtens immer dazu, dass sie sich plötzlich auflösen und dass dann eigentlich etwas gemeinsam beginnen kann, was zutiefst befriedigend ist, ne? Also und ganz, ganz wunderbar.
Vielen Dank fürs Teilen. Ein kleiner Exkurs war jetzt auch so, ja, dieses Thema bis jetzt in den anderen noch wenig angesprochen, aber finde ich auch ja, wichtig und schön, dass da der Impuls auch in die Richtung bei dir kam. Geh nochmal zurück zum Begriff Leidenschaft oder zu dem Wort. Wenn du das hörst, wie würdest du das definieren? Für dich vielleicht oder generell?
Naja, es ist schon, also Leidenschaft empfinde ich schon, dass also unbedingt für etwas brennen. Also wenn ich komme jetzt wieder mal zurück zu der Malerei, weil das ist für mich jetzt irgendwie auch so ein bisschen so ein dankbares Feld, weil ich erlebe natürlich auch so, ich kenne auch Phasen von mir, dann bin ich ins Atelier gefahren und war dann irgendwie so ein bisschen eigentlich auch, naja, ich habe jetzt schon so viel gemalt und jetzt weiß ich auch nicht so recht und was soll es jetzt werden und schon eigentlich mit so einer Schlaffheit daran zu gehen, das hat mit Leidenschaft nicht so viel zu tun. Aber, also wenn ich jetzt so das ganz konkret beschreiben würde, ja, dann nehme ich jetzt den Pinsel und ziehe ihn so horizontal über das Bild, ja, so denkt dann, ja, das wird jetzt mal ein schönes Bild, ja, dann male ich diese Fläche da jetzt so. Das hat mit Leidenschaft nichts zu tun, ne, sondern das ist wirklich eigentlich so. So richtig mit Kraft so in das Zentrum reinzugehen und dann auch die Bewegung auch quasi so mitzugehen und zu merken, okay, dann wieder gegen den Strich zu bürsten und auch mal wieder eine ruhige Fläche drüber zu legen und zu merken, oh ja, da bricht plötzlich wieder das auf, da kommt so Licht rein und sich daran und mich daran zu erfreuen, zu berauschen und darüber auch mich dann zu inspirieren, das hat was dann mit Leidenschaft zu tun, ne? Und Letztendlich kann man das jetzt wieder in andere Bereiche übertragen, aber das wäre jetzt für mich in dem Falle, ja, das ist dieses Sinnliche, dieses wirklich, dieses Erfreuen und dieser Forschertum, also mit Leidenschaft etwas, das dann zu erforschen, was da entsteht und was da entstehen will auch. Und das hat schon was, das ist schon so auch was Energetisches, also unbedingt.
Kannst du da vielleicht das Gefühl dazu auch noch ein bisschen beschreiben? Was fühlst du?
Naja, das, also klar, natürlich was Lustvolles. Also schon allein, wenn ich diese Ölfarbe, ja, das ist ja schon sowas. Also das hat ja diese Konsistenz, das ist so, das ist so ölig, so fein und auch haptisch, ja. Das erzeugt ja dann auch in mir ein Gefühl, natürlich von, das ist was Leckeres, das ist irgendwie, das ist was Sinnliches. Also das hat was mit Leidenschaft zu tun. Und wie trägt die sich eben, wie wird die dann wie aufgetragen und wie ist sie, also so, das sind alles haptische, sinnliche Momente, die ganz viel mit Leidenschaft zu tun haben, so.
Und also würdest du dich als leidenschaftlichen Menschen generell bezeichnen?
Ja, wenn ich in meiner Kraft bin, würde ich mich als leidenschaftlich bezeichnen, doch, ja, ich bin schon, also Leidenschaft. Vielleicht in Verbindung mit auch sinnenfroh und also ja, also ich doch, ich habe dann schon, also wenn man glaube ich auch so einige meiner Bilder anguckt, dann versteht man das vielleicht auch, also dass das Leidenschaftliche, ich habe zum Beispiel mal eine ganze Reihe von so Splash-Bildern gemalt, also da ging es darum, dass die Farbe sich so auf einer ganz besonderen, intensiven Art und Weise splash-artig auf der Leinwand ergießt und man denkt dann immer so, naja, ist ja ganz einfach, aber einfach, dass es so splasht, dass es nur so kraftvoll da sich so ergießt und dass dieses Moment, dieses eruptive Moment so spürbar ist, das ist gar nicht so einfach. Also ich habe manchmal 30, 40, 50 Mal immer wieder auf die Leinwand, dann wieder hat es einfach nicht, weil das hat nicht so gesplasht. Und das, ja, das wäre jetzt so ein Beispiel für leidenschaftlich auch. Teilweise so richtig in dieser gestischen Form von Leidenschaft, wie sich das dann dort zeigt.
Und hat sich deine, also du meinst ja so ein bisschen, du hoffst, dass du immer noch Leidenschaft für die Malerei hast. Hat sich das verändert und wie ist da auch in Bezug zum Geld verdienen, in Anführungsstrichen müssen, mit eben einer Sache, die man mag?
Also genau, das. Mit dem Geld verdienen, das ist mir eigentlich jetzt mit den Bildern, natürlich freue ich mich und natürlich ist es wichtig, aber ich kann da nicht, wenn ich male, daran denken. Also ich kann, also das funktioniert einfach nicht. Also ich kann dann eigentlich mich immer nur auf das konzentrieren, was ich da dann gerade mache. Und wenn es das irgendwie was anderes will, dann kann ich kann da ja nicht sagen, nee, jetzt male ich mal nur, weil sich ein Bild mal verkauft hat, wo es irgendwie ganz klar war, ich habe da irgendwie zwei Figuren und da gab es eine Linie drumherum, jetzt könnte ich dann davon 200 Stück malen und die würden sich alle verkaufen, weil das geht für mich nicht. Also, weil ich dann immer irgendwie, deswegen, ja, kann sein, dass es vielleicht für Leute, die dann so eine Trademark aufgebaut haben, dass die dann eben so strategisch da rangegangen bin, aber ich muss leider sagen, ich bin überhaupt kein Stratege. Und deswegen bin ich auch da, wo ich bin und es geht mir aber eigentlich auch mehr um meine eigene Zufriedenheit, ne? Und die kann ich eben auch nur, das kann ich nur so machen, wie es für mich dann stimmig ist, ne? Also da gibt's keine andere, da gibt's für mich keine Alternative.
Und warst du mal, also an dem Punkt, wo du, oder früher, wo du sagst, so, ich will berühmt werden und will viel Geld verdienen damit und gab es dann irgendwann einen Scheideweg oder wenn es so war?
Naja, also klar, das schwang irgendwie auf eine Art immer mit, aber ich muss auch sagen, also ich habe direkt mal mit meiner letzten Ausstellung nach dem Studium drei große Bilder verkauft und auf einen Schlag und das war ein Haufen Geld und ich dachte, boah, Und das war, eigentlich war mir das unangenehm. Also eigentlich habe ich irgendwie gedacht, das stimmt doch alles jetzt hier nicht, vorne und hinten nicht. Und dass die Leute da einfach daherkommen und sagen, hier, das ist das Geld und ich möchte das Bild und weil ich das Geld habe, kaufe ich mir das Bild. So. Das hat sich auch natürlich verändert, weil heute, wenn ich Bilder verkaufe, ist es super, die Leute wollen es haben und die geben dafür eben einen Gegenwert und ich habe ja auch so und so lange irgendwie das gemacht, so dass ich empfinde, dass es in jedem Fall stimmig ist. Dieses Berühmtsein, naja, das sagen ja auch viele, die das dann irgendwie auch geworden sind. Das ist ja dann auch, das hat man dann vielleicht mal, dann ist dieser Punkt ja irgendwann passiert. Dann sind sie daran eigentlich interessiert, den Moment zu halten. Das ist unheimlich anstrengend, weil der Markt gnadenlos ist. Viele können es dann irgendwie vielleicht ein paar Jahre halten und aus dem Nichts heraus sind sie dann auch einfach wieder nicht erfolgreich. Und damit dann umzugehen, okay, man könnte sagen, wieso? Also sie haben es ja dann immerhin schon mal gehabt oder so, ja, stimmt, aber es ist auch ein Wahnsinnsstress. Also diese ganze Marktgeschichte, das ist ein schwieriges Thema, ne? Also im Grunde wünschen sich alle so, dass sie eigentlich diesen Beruf machen, dass sie dafür ganz normal einfach auch wie andere auch irgendwie Geld bekommen und ihr Auskommen haben und damit wären eigentlich die meisten schon sehr, sehr zufrieden, ne? Nur aber das System ist natürlich anders. Also es ist natürlich künstlich klein gehalten und wir wussten schon damals, als wir angefangen haben zu studieren, es werden einfach nur ein paar Prozent, 5% sein, die wiederum davon leben können. Und dadurch, dass ich jetzt mit meiner Partnerin zum Beispiel auch, also wir regelmäßig einfach so Lichtobjekte und auch in die Richtung schon Kunstobjekte verkaufen und ich ja auch Bilder verkaufe, weiß ich auch, wie es sich anfühlt. Das ist dann irgendwann einfach normal, ne? Und dann ist es sicherlich, wenn du dann irgendwie sagst, okay, ob du jetzt 3.000 kriegst oder 30.000, das ist dann irgendwann auch egal, weil du hast dann vielleicht nur mehr Kosten und der Betrieb wird irgendwie einfach nur noch aufwendiger und du hast vielleicht auch Leute, die musst du dann auch bezahlen. Also dann fängst du an, dann irgendwie in solchen Kategorien zu denken, aber das ändert nicht dein Leben komplett. Also insofern, ich glaube, heute würde mir das jetzt nochmal widerfahren, in diesem jetzt etwas umfangreicheren. Ich würde damit relativ gut umgehen können, weil ich einfach weiß, es verändert nicht mehr meine grundsätzliche Sicht auf die Welt. Also es ist einfach so, ich müsste dann vielleicht mal irgendwie nicht mehr in das Museum gehen, um dann irgendwie andere Kunst aufzuhängen, wäre auch ganz schön. Ich könnte mich dann ausschließlich darauf konzentrieren und das würde ich dann auch machen. Also ich hätte da kaum Schwierigkeiten. Und das andere weiß man dann eben nicht, ne? Also wie geht man damit um, dass man halt plötzlich also Erfolg hat und dann nach ein paar Jahren nicht mehr. Das muss man dann wiedersehen. Also, aber nö, hätte ich natürlich auch nichts dagegen, aber wenn es kommt, ist gut. Wenn nicht, dann ist es auch alles richtig. Also ich bin da eigentlich an so einem Punkt jetzt in meinem Leben, wo ich nicht mehr wirklich danach immer schiele und schon gar nicht, wenn ich Bilder male, das mache ich nicht. Also, genau.
Das heißt, du hast auch noch einen anderen Job. War das mit dem jüdischen oder jüdischen
Genau,
Beruf?
also es sind für die Museen arbeiten wir auch immer wieder. Es ist weniger geworden, also eben aufgrund dessen, dass wir auch andere Möglichkeiten haben. Und ich weiß aber, dass ich aufgrund eigentlich meiner handwerklichen Fähigkeiten kann ich immer mein Geld verdienen. Also deswegen, das entspannt mich sowieso. Und es ist auch nicht so, dass ich, also ich leide vielleicht unter ganz bestimmten Arbeitsbedingungen. Also sprich, zum Beispiel, wenn ich merke, ich arbeite jetzt für eine Kunstausstellung und ich merke, alle Leute sind dann nur so in ihrem Thema gefangen und nur noch mit ihrem Ego unterwegs und nur noch ihr Projekt vor Augen haben und eigentlich also dieses Menschliche dann gar nicht mehr so stattfindet. Da muss ich sagen, da habe ich eigentlich mittlerweile weniger, also Bereitschaft, mich dem dann so klaglos auszusetzen und finde das eigentlich dann, für mich ist das dann eigentlich wie verschwendete Lebenszeit, ne? Also hingegen jetzt, also was ich ganz oft hier erlebe, wenn wir jetzt auch hier handwerkliche Dinge machen, das hat auch was total Befriedigendes. Also wir haben hier Räume fertiggestellt und ich gehe heute dann auch da durch und denke, oh toll, das ist irgendwie auch was ganz Schönes. Und da habe ich jetzt nicht ein Bild gemalt, sondern das ist irgendwie jetzt so ein Raumgebilde hier entstanden. und Räume, wo wir ganz viel von Leuten auch zurückbekommen, die sich hier wohlfühlen. Das hat eine wahnsinnig hohe Qualität. Also ich bin da nicht so, dass ich nur sage, also klar, wenn ich natürlich Zeit habe, ins Atelier zu gehen, das ist schon Premium. Also so, das gebe ich zu. Aber die andere Arbeit ist nicht so, dass ich dann denke, Gott, ich armer Mensch, ich muss jetzt hier arbeiten. Also nee, das habe ich nicht.
Schön, ja. Hast du denn Glaubenssätze oder ja, Dogmas, nach denen du lebst?
Naja, also Glaubenssätze, naja, also es hat schon was auch ein bisschen damit zu tun, dass ich eben der Meinung bin, dass das, was wir jetzt hier machen, auch eine Relevanz hat und auch eine Wichtigkeit hat für andere Menschen. Also ich jetzt nicht nur so an meinen eigenen Bildern arbeite, sondern eben auch an einer gewissen Utopie. Also dass das, was ich in die Gesellschaft reingebe, unbedingt etwas Heilendes hat und nicht etwas hat, was Zerstörerisches in sich birgt. Und im Grunde eigentlich auch jeder Kontakt zu anderen Menschen ist das für mich so eine gewisse Prämisse. Es gibt einfach schon zu viel Leid. Also ich kann dem noch mehr hinzuzufügen, das ist sowas von Verschwendung. Und hingegen eigentlich Menschen etwas zu geben, was ihnen gut tut, wo sie auf den Weg kommen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie auch für sich an sich arbeiten können und quasi so diese Plattform zu ermöglichen und an so einem gewissen, also an so einer Idee von einem Heilungsbiotop mitzuwirken, das halte ich für mich als unbedingt in der Lebens, also auch so, ich bin jetzt auch über 50 und irgendwann ist ja dann doch auch die Frage, ja, was gebe ich eigentlich so in die Gesellschaft rein? Na klar, könnte dann sagen, ja, die Bilder und so, aber das ist mir eigentlich, das reicht mir eigentlich nicht. Also ich finde das eigentlich schon auch sehr wertvoll, an einer ganz konkreten gesellschaftlichen Idee mitzuwirken. Und das ist jetzt kein Dogma oder so, sondern das ist eher eine Utopie und die Vorstellung, dass jeder, und also ich natürlich inklusive, die Möglichkeit hat, in dieser Welt, an dieser Welt etwas, also dem etwas Besseres hinzuzufügen und sie damit im Grunde lebenswerter zu gestalten. Ja, also nicht, dass ich nicht auch weiß, dass auch bestimmtes Verhalten, wie zum Beispiel, dass ich ein Auto fahre, weil wir halt aus beruflichen Gründen teilweise eins auch haben, dass ich nicht auch teilweise das nicht alles immer einhalten kann, aber grundsätzlich geht's mir darum, was Gutes in die Welt zu geben. Also, das ist eigentlich, das ist eigentlich das, was mich auch so am Machen hält und warum das auch eher so die Idee ist. Also man kann jetzt so vorstellen, man baut an so einem Haus oder man hat die Vorstellung, man baut an einem Palast. Und das ist so meine Vorstellung. Also dass diese Idee, die hier entsteht, eben unbedingt auch so, das ist was Positives, was Freudvolles, was Gebendes für die Menschen hat.
Wie gehst du mit Misserfolgen oder Enttäuschung um? Oder?
Ja, also, naja, klar, also ich kenne natürlich schon sowas, dass ich auch mich unter Druck setze, ne? Also jetzt hatten wir jetzt auch gerade wieder so einen Termindruck und da mussten bestimmte Räume mussten fertig werden. Und das war dann schon immer meiner Vorstellung so, oh Gott, wenn das jetzt ein Misserfolg, also wenn das einfach zeitlich nicht hinkommt, dann wäre das ja ein Misserfolg und so. Es ist jetzt alles fertig geworden und es ist kein Misserfolg geworden, aber das ist ja immer eine Definition. Was ist jetzt eigentlich ein Misserfolg, ne? Letztendlich sind wir limitiert. Also der Körper kann immer nur so viel, wie er kann und wenn irgendwann nicht, dann wird er entweder krank und das passiert auch mir. Dann stimmt was nicht in dem ganzen Verhältnis. Oder aber, also ich muss dann schon gucken, dass das alles in so einer gesunden Form, bleibt Und Erfolg, wer definiert das, ne? Also Erfolg kann ja eben das, wenn jetzt zum Beispiel so ein Raum jetzt nicht fertig wird oder so, dann heißt es ja nicht, dass es Misserfolg ist, sondern das ist halt einfach nur, es hat halt zeitlich nicht hingehauen oder es hat halt irgendwie Probleme gegeben. Und also für mich ist es in meiner Vorstellung immer natürlich ganz furchtbar, aber wenn ich das dann zu Ende denke, naja, was soll sein? Also es findet sich immer eine Lösung. Also es macht mich eigentlich nicht fertig. Also, und ich habe schon so oft Bilder, wie gesagt, gemalt, wo ich dann aus dem Atelier auch rauskam und dachte, naja, das ist jetzt noch kein tolles Bild, aber das ist halt ein Prozess. Also das ist nicht schlimm. Das gehört einfach mit zum Leben dazu. Also, und das Problem ist ja eher, wie definieren wir Erfolg? Erfolg wird hier in unserer Gesellschaft immer damit eigentlich gleichgesetzt, dass du Geld verdienst mit dem, was du da tust. Und das hat aber noch keine Aussage über Qualität und über den tatsächlichen Erfolg, sondern es sagt nur was aus über das System, in dem wir leben. Und das finde ich erstmal bedenkenswert, ne?
Weise Worte, würde ich sagen. Ja, bereust du Entscheidungen in deinem Leben dann dementsprechend vielleicht?
Ja, jein, also nee, eigentlich im Grunde nicht, weil es, also erstmal müsste es dann so sein, dass ich das dann erkenne, dass ich erkenne, okay, das war jetzt nicht so toll und das ist ja schon wertvoll an sich, weil dann kann ich es ja verändern. Und wenn ich es verändert habe, dann bin ich auch nicht mehr so, dass ich dann sage, oh, das hätte ich jetzt ja nicht machen dürfen, sondern nee, dann habe ich es ja erkannt. Also das gehört ja auch mit dazu. Also Fehler zu machen, jetzt jahrelang vielleicht einen Weg gegangen zu sein, der dann einfach so war, wie er war, das hat ja dann alles seine Berechtigung. Die erschließt sich vielleicht nicht immer aus dem Moment, wo ich versuche, das zu bewerten, wie das jetzt war und ob das jetzt. Und das mache ich eigentlich auch nicht so, weil ich weiß, das führt ja eigentlich dann auch zu nichts, ne? Und wenn ich es dann aber wirklich sage, oh Mann, das hättest du jetzt eigentlich nicht machen sollen, dann ist eigentlich für mich geboten, zumindest es mal auch kundzutun. Und wenn es jetzt zum Beispiel andere Menschen betrifft, dann auch ihnen zu sagen, oh, das tut mir leid, wie ich das da getan habe. Das war auch nicht gut. Und dann hat sich das eigentlich auch schon eigentlich damit, also ich will nicht sagen erledigt, weil das ging dann schon so zack abgehakt, aber es ist dann schon eigentlich so, dass ich denke, dass es dann eigentlich schon auf dem Weg ist. Und dann geht es ja wieder darum, was folgt daraus, ne? Also wenn ich eine Veränderung dann herbeigeführt habe, und dann habe ich ja schon ganz viel begriffen. Und eigentlich bin ich ja sowieso mit meinem Leben, dadurch, dass ich auch so lange das machen konnte, was ich mache, schon auch wirklich sehr zufrieden, ne? Also ich weiß auch, wie wahnsinnig privilegiert es. Also ich bin in meinem Leben auch mit dem Leben in Berlin, wie lange das überhaupt eigentlich mit so viel Freiräumen und deswegen, ich habe da, also ich zumindest für meinen Teil habe das Gefühl, ich habe ganz viel richtig gemacht und bei den Dingen, die ich nicht richtig gemacht habe, gilt es eben darum, das überhaupt erstmal zu sehen. Also das ist dann für mich ein ganz wichtiger Moment. Wenn ich das erkannt habe, dann ist, dass ich das gemacht habe, gar nicht mehr so wichtig, sondern dann ist es eher wichtig so und jetzt aber anders.
Also das Lernen.
Genau.
Ja, ich habe noch zwei, drei Fragen auch zum Kunstbranche-Einstieg und dann haben wir noch kurz noch Sätze zum Vervollständigen, also fast am Ende. Noch eine Frage mit dem Anerkennung oder ist man auch Künstler, wenn man eben keine Bilder verkauft oder die, dass keiner sie mag, wahrscheinlich nicht, aber dass man ja eben nicht so diesen, dass man es eher für sich ist.
Naja, also Künstler ist man immer. Also wenn man malt oder wenn man gestalterisch arbeitet, egal jetzt was genau man gestaltet, dann ist man das. Per Definition bist du dann Künstler. Und ich meine, die Kunstgeschichte ist voll von Menschen, die etwas gemacht haben. Einige von ihnen sind weltberühmt geworden. Die waren in ihrer Zeit überhaupt nicht anerkannt. Und die berühmtesten Beispiele eben, die ja immer so viel zitierten, wie Van Gogh oder so, der kein Bild verkauft, ja. Und ich meine, das muss man halt einfach trennen. Es gibt Dinge, die gemacht werden, die hergestellt werden in einer Zeit, wo die Leute das halt vielleicht nicht sehen können. Und dann gibt es Dinge, die werden trotzdem nach ein paar Jahren auch noch nicht erkannt und die landen dann irgendwann auf dem Müll. Und dann gibt es aber Dinge, die werden irgendwie Jahre später dann plötzlich auch erkannt und dann werden die irgendwie, landen die im Museum. Aber das hat damit nichts zu tun. Das waren immer Künstler. Es waren immer Leute, die halt ihre Kunst gemacht haben. Und das andere ist eben, inwieweit die Zeit dafür reif war. Vielleicht aber auch der Zeitgeschmack getroffen worden ist, wie gut eigentlich die geschäftsmännische Seite der Menschen waren, die Kunst gemacht haben, aber Künstler waren sie alle. Nur gibt es halt einfach klügere Geschäftsmänner unter den oder Geschäftsfrauen unter den Künstlern und Künstlerinnen, aber die waren alle Künstler. Nur manche halt nicht so talentiert in dem Bereich.
Was ist denn, ja, was würdest du jemand raten, der die in die Kunstbranche einsteigen will? Oder überlegt, ein Studium zu machen oder?
Ja, immer machen. Also ich würde da nie sagen, Gott, das kann man doch nicht, weil es hat ja, ne, keine Perspektive und so. Das würde ich nicht machen. Ich würde sicherlich auch raten, behalte dir die Leidenschaft. Aber gut, das sind jetzt alles so, nee, also es ist schon auch gut, darüber hinaus sich nochmal ein paar Dinge drauf zu helfen, wo man sich die Unabhängigkeit bewahren kann. Also damals zum Beispiel, dass mein Vater mir so handwerkliche Sachen auf eine sehr angenehme Art und Weise beigebracht hat, das hat dazu geführt, dass ich immer in meinem Leben Geld verdienen konnte und das auch immer können werde. Also diese Sicherheit zu haben, dass man schon irgendwie dann auch ganz gut überlebt, das sollte man sich schon versuchen, rechtzeitig dann, also bewusst oder ja, zu machen und da auch in die Richtung dann ruhig ein paar Unternehmungen zu machen, dass man sagt, ich will das weitermachen, aber ich will auch irgendwie die Gelassenheit haben, dass ich weiß, ich kann mein Auskommen auf jeden Fall sichern, ne? Mit auch noch anderen Dingen, die können ja auch also artnahe sein, für ein Museum zu arbeiten, das ist ja jetzt auch nicht komplett irgendwie eine andere Welt, ja. Also da werden ja eigentlich schon unsere Fähigkeiten als Künstler letztendlich gebucht, sage ich dann immer so dazu. Aber es hat schon einen Vorteil, wenn man dann auch weiß, okay, das kann ich auch immer machen. Und ich würde es in jedem Fall jedem raten, wenn er dazu irgendwie Lust und Leidenschaft hat, einen Zug dazu machen, unbedingt.
Und ist Kunststudium da wichtig, oder?
Na, das Kunststudium ist insofern wichtig, weil du hast dort den Austausch. Den Austausch, den hast du, wenn du Autodidakt bist, oft so nicht. Aber auch da zeigt eigentlich die Geschichte, es gab und gibt fantastische Autodidakten mit unglaublichen Fähigkeiten. Und das sagt auch, also es gibt so viel verbildete Kunst in den Kunsthochschulen, also so viel Bilder, wo du denkst, oh Mann, da ist ihnen irgendwas aufgepfropft worden. Und viele sagen auch, die müssen sich davon erstmal wieder befreien, wenn sie dann durch diesen Betrieb da durch sind, dass manche, die das einfach nicht hatten, gar nicht, das ist da gar nicht, weil die einfach gar nicht, das ist da ungestört oder irgendwie, aber dieser Austausch, dass man eigentlich mit anderen in Verbindung kommt und dass man dort sich andere Sachen anguckt und dieses Unmittelbare, das ist total wichtig. Also deswegen glaube ich schon an das System. Also ich bin da nicht so, dass ich sage, oh Gott, Kunsthochschule, nein, besser autodidaktisch. Aber wenn es für den einen, ich kenne auch Leute, die haben ein paar Mal sich beworben, es hat nie geklappt und auch jetzt wieder in den offenen Ateliertagen von dem Bernhard haben wir ja da Aquarelle, der hatte sich auch vor Ewigkeiten an der Kunsthochschule beworben in München. Und der macht wunderbare Aquarelle. Also ich finde, es hat einfach überhaupt gar keine, es hat keine Aussage. Und nee, das gibt beides und du hast halt nur andere Möglichkeiten an den Schulen.
Und ist auch dieser Austausch, den du erwähnt hast, auch das wichtig, um den eigenen Stil zu finden? Oder was hat dir da
Auch,
geholfen?
ja, auch, ne? Also schon die Reibung, auch dass man sich annähert und auch dass man sich an schon gestandene Künstler annähert, das hilft immer auch, um wiederum sich abzugrenzen. Also das für mich ist das überhaupt diese ganze Hochschulgeschichte eigentlich eine Form des Sich-Findens und auch des Sich-Abgrenzens. Also hier bin ich und da ist die andere Position und dazu brauchst du eben das Gegenüber. Also das ist total wichtig, meiner Meinung nach.
Hast du Vorbilder?
Ja, ich habe eine ganze Reihe von Vorbildern, also in der Malerei auf jeden Fall. Auch immer noch einer der für mich ganz wichtigen Maler ist Cézanne. Und dann ist es aber auch so, gibt es auch so wunderbare zeitgenössische Maler wie Pieter Doig und dann gibt es aber auch aus der Generation von meinen Lehrern ist Per Kirkeby, ist, finde ich, auch ein wahnsinnig so, der auch so Naturformen in seiner Malerei in abstrakter Art und Weise dargestellt hat. Und es gibt eine ganze Reihe, aber tatsächlich ist es oft auch eher so die, doch viele auch so eher so poetischere Positionen. Weniger diese kraftmeiernden, bodybildenden Maler, wie ich sie nenne, wie Lüpertz und Baselitz. Das ist mir nicht so nah. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch gute Malerei ist. Und das will immer, jedes einzelne Bild will immer untersucht werden. Und es gibt natürlich fantastische, logischerweise, ich habe auch jetzt vor ein paar Jahren dann in der Schweiz das Frühwerk nochmal von Picasso gesehen. Und das ist schon irre. Also wie sich scheinbar auf manche Menschen in sowas verdichtet und so eine Qualität dann da hervorkommt. Hingegen bei Cézanne war das ja eher dann auch im Alterswerk. Und das ist schon spannend und das ist immer wieder zu entdecken, aber vor allen Dingen in den einzelnen Werken und nicht in den Namen. Also, und darum geht es eigentlich immer, finde ich, auch besonders zu werben, weil. Ja, weil es doch so leicht ist, auf ein Namensschild zu gucken und so, oh ja, das muss ja, dann muss es ja auch gut sein, aber so wirklich mal hinzuschauen und zu gucken, warum ist das jetzt und dieses Geheimnis zu enträtseln, das ist eigentlich so ein bisschen, was, glaube ich, die Lust ist, wenn man sich auf die Kunstbetrachtung einlässt.
Eine letzte Frage. Wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren?
Witzigerweise hat, auch da muss ich jetzt nochmal an eine Astrologin, weil ich so ein Astro, also so eine astrologische Beratung hatte. Und das ist jetzt, glaube ich, vor 2 Jahren. Und sie meinte auch, naja, also das mit dem Bekanntwerden oder dass dann nochmal was passiert, Bekanntwerden, aber dass dann nochmal so auf dieser Ebene etwas passiert, da müsste sie mich jetzt leider vertrösten. Das würde erst, wenn ich so über 60 bin, also quasi dann in 10 Jahren. Und irgendwie hat mich das aber auch so cool gelassen, also dass ich nur dachte, ach, das ist ja schön, da kann ich mir noch was freuen, da kommt noch was. Und tatsächlich habe ich schon das Gefühl, dass da auch noch einiges kommen wird. Und dann aber eben nicht mehr so mit dem, da wäre ich wahrscheinlich dann auch nicht, deswegen mit Anfang, Mitte 20, ich glaube nicht, dass es mir so gut getan hätte und dass ich die Stabilität gehabt hätte. Aber ich glaube, dass wenn das mir passieren wird und ich gehe davon aus, dass da noch einiges passiert, dass ich da noch viele Menschen erfreuen werde mit meinen Bildern, mit unseren Objekten, mit den Dingen, die wir gemeinsam oder die ich selber in meinem Atelier entwickle. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses, auch das mit dem Projekt, an dem wir hier arbeiten, dass das alles auf eine ganz gute, gesunde Art zusammenwirkt sich darüber hinaus dann auch entfalten wird. Und da bin ich gespannt drauf.
Schön, ja, freue ich mich, da freue ich mich auch. Ja, cool, ne, schön. Das ist ja echt, ne, toll. Letzter Punkt sind die Sätze. Einfach,
Okay.
ich lese vor, und einfach, was dir in Kopf kommt. Ich bin.
Ich bin leidenschaftlich ein Genussmensch. Ich bin ein liebender Mensch. Ich bin Sternenstaub.
das Wichtigste im Leben ist?
Ist der innere Frieden. Ich glaube, wirklich so ein innerer, tiefer Frieden ist überhaupt das Wichtigste, um überhaupt auf Menschen in einer angemessenen Form wirken zu können.
Ich kann am ehesten verzichten auf.
Ich kann am ehesten verzichten. Auf langweilige Gespräche.
Am härtesten würde es mich treffen, wenn.
Ja, wenn ich nicht mehr das machen kann, wofür ich brenne. Das würde mich, glaube ich, wirklich am härtesten treffen.
Also das mal
Ja, das würde
unter
mich,
anderem.
ja. Und die natürlich, und darf ich zwei Sachen sagen?
Ja, klar.
Die Menschen, die Wesen, die mir so am Herzen liegen, wenn ich die unvorbereitet verlieren würde. Dass sie irgendwann gehen, weiß ich, aber unvorbereitet, das wäre, glaube ich, ja, das wäre schwierig.
Am liebsten wäre ich im Moment gerade in.
In meinem Atelier.
Ich träume davon, dass.
Dass ich tatsächlich diese Gelassenheit, diese innere tiefe Zufriedenheit und dass ich mich so annehme und mich so liebe, wie es machbar ist und auch zwischendurch auch passiert, weil ich, wie gesagt, da der Meinung bin, dass die Selbstliebe überhaupt, das ist das Ursächliche. Also mit der Selbstliebe ist die Nächstenliebe, also es klingt jetzt sehr christlich, aber die Menschenliebe überhaupt erst möglich.
Wenn ich etwas über Nacht erlernen könnte, wäre das.
Sprachen. Ich würde es wahnsinnig gerne über Nacht, Italienisch zum Beispiel, weil ich ja viel in Italien gemalt habe und das fände ich ja super. Also alles andere muss ich nicht über Nacht lernen, aber so eine Sprache, weil ich bin nicht sprachenbegabt, deswegen finde ich das toll.
Und wenn ich eine Superkraft bekommen könnte, wäre die.
Was das für eine Kraft wäre, eine Superkraft. Na, dann wäre es schon so eine Heilkraft. Das finde ich schon toll. Also wenn ich so eine super Heilkraft hätte, wo ich den Menschen ihr Leid nehmen könnte, das finde ich super.
Schön. Noch als letztes eine Botschaft an dein zukünftiges Ich.
Ja, Geduld und Gelassenheit. Die Geduld, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass alles seine Zeit eben braucht und eben viel Liebe. Also so, das, ja, wäre also die Botschaft.
Vielen, vielen Dank. Schön.
Okay.
Ja, danke, danke.
Gerne, danke für die vielen Fragen und für das spannende Gespräch.
Das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Lebenswert Leidenschaft. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du Lust hast, noch eine andere Person kennenzulernen, dann findest du noch 11 weitere Folgen auf der Startseite. Vielen Dank fürs Zuhören.